Wir wollen heute Morgen fortfahren mit dem Leben Abrahams. Am folgenden Sonntag hörten wir, dass Gott ihm den Auftrag gab, ziehe aus deinem Lande, aus deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause. Und dann sagte ihm, in ein Land, das ich dir zeigen werde. Und in Hebräer 11 wird das noch etwas klarer formuliert. Abraham zog aus, nicht wissend wohin. Wir lesen jetzt 1. Mose 12. Da heißt es in Vers 5. 1. Mose 12, Vers 5. Und Abraham nahm Sarai, sein Weib, und Lot, seines Bruders Sohn, und alle ihre Habe, die sie erworben, und die Seelen, die sie in Haran gewonnen hatten, und sie zogen aus, um in das Land Kanaan zu gehen, und sie kamen in das Land Kanaan. Und Abraham durchzog das Land bis zu dem Orte Sichem, bis zur Terebinte Mores, und die Kanaaniter wohnten damals im Land. Abraham also durchzieht das Land, und wir lesen nach einer späteren Verheißung, dass Gott ihn auffordert, auf, durchziehe das Land. Er soll sich also mit dem befassen, was Gott ihm verheißen hat, und es ist gut, wenn wir das auch tun. Wir tun das am besten, indem wir das Wort Gottes studieren. Wir können es auch tun, indem wir darüber uns unterhalten. Je mehr wir erkennen, wie reich Gott uns beschert hat, desto mehr werden wir uns auch für das, was Gott uns verheißen hat, interessieren. In Vers 7 lesen wir dann, dass Gott zu Abraham sagt, deinem Samen will ich dieses Land geben. Hier verheißt er ihm zum ersten Mal das Land. Und dann lesen wir, dass Abraham einen Altar baut. Heißt es am Schluss im Vers 8, und er baute da selbst dem Herrn einen Altar und er rief den Namen des Herrn an. Das Bauen eines Altars war etwas Besonderes. Den musste er ja im Freien erbauen und da konnte jeder das sehen. Und dann hat Abraham auf dem Altar geopfert und das werden die Menschen weithin gesehen haben. Es war also eine Anbetung in breitester Öffentlichkeit. Und das lesen wir wieder und wieder bei Abraham, dass er einen Altar baut und anbetet. Nun lesen wir in Vers 10 etwas Erstaunliches. Es entstand aber eine Hungersnot im Lande. Abraham wird überrascht gewesen sein. Er nahm doch an, dass das Land, das Gott ihm anwies, ein angenehmes und gutes Land war. Und das Erste, was er nun erfährt, ist eine Hungersnot. Wir sind ja durchweg der Ansicht, dass wenn wir nach Gottes Willen handeln, auch alles glatt laufen muss. Tut es aber keineswegs. Als Mose im Auftrag Gottes zu den Israeliten nach Ägypten kam, um ihren Auszug zu erzwingen, da ging es den Israeliten zunächst einmal viel schlechter. Sie mussten nicht sich jetzt selbst das Stroh sammeln und wenn sie die Ziegel nicht schafften, dann wurden sie geschlagen. Nachdem David den großen Sieg über Goliath errungen hatte und er hat es ausdrücklich getan, um die Ehre Gottes zu wahren und es war ganz ausdrücklich eine Glaubenssache, da begann seine jahrelange Not. Wir können also keineswegs sagen, dass immer alles glatt laufen muss. Und der Apostel Paulus hat ja gesagt, wir müssen durch viel Trübsal in das Reich Gottes eingehen. Abraham zieht nun nach Ägypten. Er ist dazu nicht aufgefordert worden von Gott. Wir lesen auch nicht, dass er Gott gefragt hat, das war seine eigene Entscheidung. Und wenn wir jetzt verfolgen, was geschieht, so ist da eine Niederlage nach der anderen und sehr viel Beschämendes. Als erstes hat er Angst. Seine Frau Sarah muss wohl sehr schön gewesen sein. Er fürchtet, dass man ihn ihretwegen erschlägt. Und darum kommt er auf den Gedanken zu sagen, sie sei seine Schwester. In Wirklichkeit war sie seine Halbschwester. Nach den damaligen Gesetzen und Sitten durften eine Halbschwester geheiratet werden, eine Schwester aber nicht. Er unterschlug also nur das Wort halb, aber in dem Wort lag die ganze Bedeutung und mit dem war seine halbe Wahrheit in Wirklichkeit eine Lüge. Der Pharao sieht die Frau, holt sie in sein Haus und beschenkt Abraham sehr reich. Wir lesen mit Vieh und Knechten und Mägden. Und dann greift Gott ein und schlägt das Haus des Pharaos. Und der Pharao gibt Sarah wieder heraus. Und er spricht dann einen Satz, der uns zu denken gibt. Er sagt zu ihm, in Vers 18, was hast du mir da getan? Diesem Satz begegnen wir noch an einigen anderen Stellen. In 1. Mose 29 lesen wir, dass Jakob, nachdem er 7 Jahre um Rahel gedient hat, nun endlich Hochzeit feiern will. Und Laban, dieser raffinierte und schlechte Kerl, der schiebt ihm in das Dunkel des Hochzeitszeltes seine Tochter Lea. Und Jakob entdeckt das erst am anderen Morgen. Und seine ganze Anschuldigung klagt er in den Satz, was hast du mir da getan? Aber das Wort wird an einer noch wichtigeren Stelle gesprochen, in 1. Mose 3. Gott hatte Adam verboten, vom Baum der Erkenntnis zu essen. Er tat es doch. Als Gott ihn fragt, wie kommst du dazu, da sagt er, die Frau, die du mir gegeben hast, sie gab mir und ich aß. Und dann wendet sich Gott an Eva, was hast du da getan? Wir können Dinge tun, die erschütternd sind. Und Gott sagt nicht mehr als diesen Satz, aber gefolgt ist viel mehr. Und der Pharao spricht diesen schlimmen Satz zu Abraham. Jetzt gibt er ihm seine Frau zurück. Abraham behält erstaunlicherweise alles, was der Pharao ihm geschenkt hat. Später ist er wieder ein sehr großzügiger Mann. Aber hier lief absolut alles falsch. Und der Pharao sorgt sogar dafür, dass Abraham und die ganze Gruppe abzieht. Er schickt ihnen seine Leute mit. Das Unternehmen Ägypten war überaus beschämend. Und man kann hier sehen, dass auch der erhabenste Knecht Gottes, wenn er vom Wege Gottes abweicht, nur versagen kann. Man könnte ihn mit einer hochwertigen Lokomotive vergleichen, die wunderbare Schnelligkeit entwickeln kann. Aber wenn sie von den Schienen runterkommt, dann ist sie mit ihren scharfen Eisenrädern das unbeholfenste Fahrzeug, dann ist jeder Bauerkarren besser. Abraham durchzieht nun wieder das Land, das lesen wir in Kapitel 13, und er mag wohl lange hindurchgezogen sein, das braucht nicht alle so schnell zu folgen, wie die Verse es andeuten. Er ruft auch wieder Gott an, und dann lesen wir, dass es Streit gibt zwischen den Hirten Lots und den Hirten Abrahams. Wahrscheinlich haben sie um Brunnen gestritten. Das finden wir im Alten Testament sehr oft. Das war das große Problem damals. Und da sagt ihm Abraham, wir wollen uns trennen. Und ich glaube, damit sagt er uns etwas sehr Wichtiges. Abraham, so sachlich und geistlich wie er war, wusste, es gibt Dinge, um die gibt's immer Streit. Und da ist das Beste, man geht auseinander. Das kann für Brüder gelten. Das kann für Geschäftspartner gelten. Das kann für Eltern und ihre verheirateten Kinder gelten. Aber es gibt zwei Gruppen, für die gilt es nicht. Es kann nicht für Eheleute gelten. Die können nicht sagen, wir können uns nicht verstehen, wir gehen auseinander. Das sagt uns das Wort Gottes sehr klar. Und es kann nicht für die Glieder einer Gemeinde gelten. Da kann ich nicht sagen, ich komme mit denen nicht zurecht. Nun, in 15 Kilometer Entfernung gibt es ja auch eine, gehe ich eben dahin. Die Möglichkeit lässt das Wort Gottes nicht offen. Nun lesen wir im Vers 10, dass Lot wählt. Und zwar wählt Lot die Ebene des Jordan, weil sie außerordentlich fruchtbar war. Das ist in 13, Vers 10. Und Lot hob seine Augen auf und sah die ganze Ebene des Jordan, dass sie ganz bewässert war, bevor der Herr Sodom und Gomorra zerstört hatte. Gleich dem Garten Gottes, wie das Land Ägypten, bis nach Zoar hin. Abraham forderte Lot auf zu wählen und Lot hat gewählt. Und damit sehen wir, dass wir Menschen in einem gewissen Umfang freie Entscheidungen treffen können. Einen freien Willen haben wir sicherlich nicht. Ich denke, das wird schon durch das Wort aus Sprüche 19, Vers 21 geklärt, wo es heißt, viele Gedanken sind in dem Herzen eines Mannes, aber der Ratschluss des Herrn, er kommt zustande. Wir sind keineswegs in der Lage zu tun, was wir wollen, aber wir haben im Laufe der Zeit immer wieder die Möglichkeit der Entscheidung. Wir kommen an eine Wegegabel, wir können rechts, wir können links wählen, die Möglichkeit haben wir. Lot wählt. Seine Wahl war eine Katastrophe. Das hat sich erst nach vielen Jahren gezeigt. Lot hat aus Sodom fliehen müssen, als seine beiden Töchter erwachsen waren. Nun können wir keine genaue Zeitangabe machen. Ich nehme aber an, dass mindestens 20 Jahre zwischen seiner Entscheidung und der Flucht aus Sodom liegen. Wohl selten hat ein Mann, der aus reichem Hause kam, der ein ehrbarer Mann war, ein so furchtbares Ende gefunden. Lot floh, vielleicht hat er ein Bündel mit einigen Sachen unterm Arm gehabt, sonst nichts. Seine beiden Töchter konnte er retten, seine Frau verlor er, er hat ein Haus in Sodom, das war dahin, er hatte Herden, die waren dahin. Er flieht in einen kleinen Ort, Zoar, und wir lesen, dass er dort in einer Höhle wohnte. Vorher in einem Haus, Abraham im Zelt, Lot endet in einer Höhle. Und was uns dann noch berichtet wird, gehört zu dem schändlichsten und demütigendsten, was man lesen kann. Es war ein Ende in Armut, in Einsamkeit, in Schande. Nun müssen wir uns an das Wort aus Amos 3, Vers 6 erinnern. Ist ein Unglück in der Stadt und der Herr hätte es nicht gewirkt. Wir können also nicht sagen, Lot hat Pech gehabt. Wir können nicht sagen, wie David es einmal sagt, das Schwert frisst bald so. Nein, das tut es nicht. Das frisst da, wo Gott es fressen lässt. Ist ein Unglück in der Stadt und der Herr hätte es nicht gewirkt. Was hat Lot falsch gemacht? Ich habe schon sehr oft gehört, ja, Lot hätte Abraham wählen lassen sollen. Abraham war der Ältere. Ich weiß nicht, wie man solche Auslegungen bringen kann. Abraham hat Lot doch aufgefordert zu wählen. Vielleicht hat Lot auch gesagt, nein, ich will nicht. Und Abraham hat gesagt, doch, doch, wähl. Ich bin mit allem zufrieden, was übrig bleibt. Also manchmal gibt es Auslegungen, dass man sich fragt, wo kommen die nur her? Glauben wir wirklich, dass Gott einen Mann für eine Unhöflichkeit so schrecklich enden lässt? Nach meiner Überzeugung steht der Schlüssel in Kapitel 13, Vers 13. Und die Leute von Sodom waren böse und große Sünder vor dem Herrn. Jetzt geht es natürlich darum, ob Lot das gewusst hat. Und wenn wir sorgfältig lesen, dann finden wir auch die Antwort. Die Antwort steht in Vers 12. Und Abraham wohnte im Lande Kanaan. Und Lot wohnte in den Städten der Ebene und schlug seine Zelte auf bis nach Sodom. Er ist also nicht gleich nach Sodom gezogen. Er wohnte in den Städten der Ebene und schlug seine Zelte auf bis nach. Der hat sich langsam herangearbeitet. Der hat ganz genau gewusst, was das für Menschen in Sodom waren. Und wir können den Schluss ziehen, das war ihm gleichgültig. Und das ist etwas, was Gott nicht durchgehen lässt. In Sprüche 17, Vers 15 steht ein Wort, das uns zeigt, wie Gott denkt. Da heißt es, wer den Gesetzlosen rechtfertigt und den Gerechten verdammt, sie alle beide sind Gott ein Greuel. Eine von den beiden Forderungen, die halten wir alle hoch, die ist uns heilig. Den Gerechten verdammen, auf keinen Fall. Und es ist ein Grundsatz unserer Justiz, in zweifelhaften Fällen für den Angeklagten. Wir wollen auf keinen Fall einen Gerechten verurteilen. Wunderbar. Den Grundsatz hatten schon die Römer. Den lernt am Gymnasium jeder auf Lateinisch auswendig. Der ist auch richtig. Aber der andere hat vor Gott den gleichen Wert, wer den Gesetzlosen rechtfertigt. Und das hat Lot getan. Warum soll ich denn in Sodom wohnen? Ich sehe das ganz anders. Meint ihr, ich könnte nicht unter so gottlosen Leuten leben? Oh, vielleicht gewinne ich noch einige. Das sehe ich ganz anders. Aber Gott, der hat sich ihm nicht angepasst. Und selten fand jemand ein so elendes Ende wie Lot. In 13, Vers 14 finden wir dann wieder einen neuen Segen, den Gott ausspricht. Und er sagt ihm da in Vers 15, denn das ganze Land, das du siehst, dir will ich es geben, und deinem Samen auf ewig. Es gibt immer Leute, die wollen sich den Verhältnissen anpassen. Und so hat denn jetzt kürzlich einer ein Buch herausgebracht, in dem er die Behauptung aufstellt, das Land Kanaan treiben und der Auffassung sind, das sei tatsächlich so. Hier steht, dass Gott Abraham das Land gibt, auf ewig. Und nun fällt uns auf, dass Gott keine Bedingung stellt. Gott hat viele Bedingungen an die Israeliten gestellt. Wenn wir später lesen, was Gott von ihnen fordert, dann heißt es, und wenn du fleißig achten wirst auf die Worte dieses Bundes, und dann kommen die herrlichsten Verheißungen. Und als die Israeliten in das Land einzogen, da standen Vertreter von 6 Stämmen auf einem Berge und von 6 auf dem anderen. Und die von dem einen Berge sprachen den Segen aus. Wenn du dich an das Gesetz hältst, wirst du den Segen bekommen. Und die auf dem anderen Berge sprachen den Fluch aus. Es gibt also Zusagen Gottes, die an uns gerichtet sind und die von unserem Verhalten abhängen. Es gibt auch Zusagen Gottes, die nicht von unserem Verhalten abhängen, die er uns einfach gibt. Und dazu gehörte hier diese Zusage. Da ist keine Forderung an Abraham gerichtet. Und darum werden die Israeliten auch ihr Land bekommen. In Vers 18 lesen wir dann wieder, dass Abraham einen Altar baut und Gott wieder anbetet. Dann kommen wir zu dem Kapitel 14. Da wird uns berichtet, dass der König von Sodom einem anderen König tributpflichtig war. Nicht er allein, es sind mehrere. Und dann kommt ein Tag, an dem er sich sagt, wir sind stark genug, wir stellen die Zahlungen ein. Das alles lesen wir wiederholt im Alten Testament. Und dann kommt der König her, der bis jetzt kassiert hat, und holt sich seinen Anspruch mit Gewalt. Es kommt zu einer Schlacht, der König von Sodom wird geschlagen und die ganze Habe in Sodom wird gefangen weggeführt und auch Lot. Und nun steht da ein Sätzchen in 14 Vers 12, das brauchte da nicht zu stehen. Da steht, und sie nahmen Lot, Abrahams Bruders Sohn, und seine Habe und zogen davon. Und dann kommt das kleine Sätzchen, das völlig überflüssig ist, denn er wohnte in Sodom. Natürlich wohnte er in Sodom. Hätte er noch in Mesopotamien gewohnt, dann hätten sie ihn nicht mitgenommen. Hätte er in Kanaan gewohnt, auch nicht. Aber das wird besonders betont. Er wohnte da, wo er nichts zu wohnen hatte. Jetzt kommt ein Mann und berichtet Abraham das. Und da begegnen wir zum ersten Mal dem Ausdruck Hebräer. Der geht ja weit bis ins Neue Testament hinein. In Kapitel 14 erscheint er zum ersten Mal. Und dann lernen wir Abraham von einer ganz anderen Seite kennen. Bis jetzt ist er der ruhige Mann, der Befehle Gottes ausführt, der mit seinen Herden ruhig durchs Land zieht. Und jetzt lesen wir, dass Abraham 318 Hausgeborene hat und die waren sogar geübt. Die haben also damals auch schon ihr Herd trainiert. Die werden sich Waffen ausgedacht haben, die werden Zweikämpfe gemacht haben. Und mit diesen Leuten rückt Abraham jetzt aus. Und wenn wir das dann lesen, er legt einen Hinterhalt, wird immer von er gesprochen. Demnach ist Abraham wohl mit vorgestürmt gegen die Feinde und er bringt alles zurück, was in Sodom geraubt worden war, auch Lot und seine ganze Habe. Und jetzt hätte Lot Gelegenheit gehabt, sich von Sodom abzusetzen. Seine Habe wurde ihm ja einigermaßen konzentriert gebündelt wieder überreicht. Er hätte sagen können, nicht nach Sodom, gleich ab zu Abraham. Das tat er aber nicht. Er fühlte sich in Sodom sehr wohl. Er hat diese zweite Gelegenheit bekommen, hat sie aber nicht genutzt. Nun kommen zwei Männer zu Abraham. Der eine ist Melchisedek und der zweite ist der König von Sodom. Über Melchisedek lesen wir einiges im Neuen Testament und das ist so erstaunlich und beeindruckend, dass wir es einmal aufschlagen wollen. Hebräer 7, Vers 1 bis 3. Denn dieser Melchisedek, König von Salem, Priester Gottes des Höchsten, der Abraham entgegenging, als er von der Schlacht der Könige zurückkehrte und ihn segnete, welchem auch Abraham dem Zehnten zuteilte von allem, der erstlich verdolmetscht König der Gerechtigkeit heißt, sodann aber auch König von Salem, das ist König des Friedens, ohne Vater, ohne Mutter, ohne Geschlechtsregister, weder Anfang der Tage noch Ende des Lebens habend, aber dem Sohne Gottes verglichen, bleibt Priester auf immer da. Also da wird uns etwas ganz Erstaunliches über Melchisedek gesagt. Und nun folgen drei Dinge. Das erste, Melchisedek verseucht Abrahams Heer mit Brot und Wein. Nun,
Die zogen damals aus ohne einen Tross und waren auf solche Unterstützung angewiesen, wie wir immer wieder lesen, zum Beispiel auch bei Gideon. Das Zweite, Abraham gibt ihm den Zehnten. Und das Dritte, Melchisedek segnet Abraham. Zum Segnen lesen wir nun ein sehr interessantes Wort, auch in Hebräer 7, Vers 7. Da steht, denn ohne jeden Widerspruch wird das Geringere vom Größeren gesegnet. Das ist nun nicht nur ein biblisches Wort, das uns gesagt wird, sondern auch ein Wort, das uns ganz selbstverständlich erscheint. Es kann nicht der Kleine den Großen segnen. Nun hören wir hin und wieder von Segnungsversammlungen. Ich frage mich immer, woher die den Mut nehmen, dass die sagen, kommt her, ich segne euch. Entweder müssen das ganz außergewöhnliche Leute sein, oder sie müssen sich selbst ganz außergewöhnlich überschätzen. Eine von den beiden Dingen kommt nur in Frage. Jetzt haben wir in diesem Melchisedek einen Mann, der den Vertretern der Ökumene Wasser auf die Mühle geben könnte. Die Ökumene im Sinne des Weltkirchenrates hat ja den Gedanken, dass das Christentum nicht allein die richtige Botschaft ist. Und sie sagen uns auch, dass wir nicht ausziehen sollten in andere Länder, um die Menschen dort zu missionieren, um zu versuchen, sie zu unserem Glauben zu bringen, sondern wir sollten Verbindung mit ihnen aufnehmen, um zu erfahren, wie Gott unter ihnen gewirkt hat. So etwas nennt man Synkretismus, Anerkennung der Religionen, die Menschen erdacht haben. Und diese Leute berufen sich natürlich im Allgemeinen nicht auf die Bibel, sonst könnten sie etwa auf Melchisedek verweisen und sagen, seht, da gab es einen außer Abraham und der war in Ordnung. Dann könnten sie auch noch auf Bileam verweisen, dem gut 400 Jahre später Mose begegnete. Und dieser Bileam, der konnte von sich sagen, er sei ein Mann enthüllter Augen und noch mehr, er sagte, ich will Gott entgegengehen, und tatsächlich kam Gott zu ihm und Gott redete mit Bileam. Da war also einer, der hatte mit den Israeliten absolut nichts zu tun und war doch ein Mann, der Verbindung mit Gott hatte. Dann könnte man sich auch noch auf Hiob berufen und sagen, da war auch ein Mann, der neben all den anderen stand und er war immerhin eine so bedeutende Persönlichkeit, dass Gott und der Teufel im Himmel über Hiob gesprochen und sogar zweimal ein Abkommen getroffen haben. Das alles könnte man sagen, wenn es das Neue Testament nicht gäbe. Da steht nämlich in Hebräer 1, Vers 1, nachdem Gott vielfältig und auf mancherlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat in den Propheten, hat am Ende der Tage zu uns geredet im Sohne. Und es wird ganz klar herausgestellt, dass das eine ganz andere Offenbarung ist, als die durch die Propheten. Erinnern wir uns weiter an Matthäus 17, Verse 4 bis 5. Da erscheinen Mose und Elia dem Herrn Jesus. Und Petrus, in einer gewissen Verkennung der Sachlage, sagt, Herr, hier ist gut sein, lass uns drei Hütten bauen, dir eine, Mose eine, Elia eine. In etwa stellt er alle drei auf eine Stufe, und schon kam die Stimme Gottes, dieser ist mein geliebter Sohn, ihn höret. Sobald der Herr Jesus gekommen war, mussten auch Mose und Elia zurücktreten. Wir können uns auch an Philipper 2, Vers 9 erinnern, wo es heißt, Gott hat ihm einen Namen gegeben, der über jedem Namen ist, auf dass in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus Herr ist zur Verherrlichung Gottes des Vaters. Also der Gedanke, dass wir zu anderen Menschen gehen müssen und von ihnen zusätzliche Offenbarung holen, ist absolut gegen den Geist dessen, was das Wort Gottes uns sagt. Nun kommt der zweite Mann, der König von Sodom. Und der sagt zu Abraham, gib mir die Menschen und die Habe kannst du für dich behalten. Darauf geht Abraham nicht ein. Und zwar mit der sehr vernünftigen Erklärung, damit du nicht sagst, du habest Abraham reich gemacht. Es ist immer gut, wenn man unabhängig ist von anderen. Die geringste Gabe, die sie einem je getan haben, die wächst in ihren Augen und im Laufe der Zeit zu einem wunderbaren Schatz, auf den sie mühsam verzichtet haben und der jetzt Grundlage geworden ist für alles, was man hat und weiß. Das kann man im Materiellen wie im Geistlichen erfahren. Abraham sagt sie ihm ganz klar, damit nicht du sagest, du habest Abraham reich gemacht. Aber dann sagt er etwas anderes. Er sagt, die beiden, die da mit mir gezogen sind, meine Bundesgenossen, die sollen ihren Anteil haben. Und da sehen wir wieder einen wichtigen Grundsatz. Ich darf großzügig sein, so großzügig wie ich will. Ich kann auf alles verzichten. Ich habe aber nicht das Recht, dann zu sagen, jetzt sollen die anderen auch alles umsonst machen. Das geht nicht. Und den gleichen Grundsatz finden wir bei dem Apostel Paulus. Er selber verkündigte das Evangelium kostenlos. Er hat nicht gesagt, das müssen alle kostenlos verkündigen. Er hat gesagt, wer am Evangelium dient, soll vom Evangelium leben. Also es gibt da auch bei Gott zwei Möglichkeiten. Ich kann meinen Dienst tun und meinen Lohn dafür in Empfang nehmen. Ich kann auch meinen Dienst tun, kann auf den Lohn verzichten, falls die Voraussetzungen gegeben sind. Aber ich kann nicht sagen, ihr müsst alle verzichten. Das ist die Privatsache des Einzelnen. Jetzt kommen wir zu Kapitel 15, nur noch einige Gedanken dazu. Nach diesen Dingen geschah das Wort des Herrn zu Abraham in einem Gesicht, fürchte dich nicht, Abraham, ich bin dir ein Schild, dein sehr großer Lohn. Hatte Abraham Grund, sich zu fürchten? Ganz sicher. Wenn wir die geschichtlichen Berichte des Alten Testamentes kennen, so wissen wir, dass sich da sehr oft Folgendes wiederholt. Ein König erleidet eine Niederlage, überlegt sich die Sache, hätte nicht zu sein brauchen. Ich werde mit mehr Soldaten kommen, ich werde mich geschickter anstellen und im nächsten Jahr erscheint er wieder und der Kampf geht weiter. Abrahams Sieg war ein reiner Überfallssieg. Es gibt mehrere Beispiele, wo das so gelaufen ist. Abraham hätte diese Könige niemals alle überwältigen können. Die hatten ihre Beute, die hatten sich zurückgezogen, die feierten und da kommt Abraham und wie immer von zwei Seiten ein reiner Überraschungserfolg. So hat Gideon die Midianiter geschlagen, so hat Abraham die Beute von Ziklag, David die Beute von Ziklag zurückerobert. Das war immer das Verfahren des Schwachen gegen den Mächtigen. Und Abraham musste damit rechnen, dass diese Könige jetzt wiederkamen und ihm alles abnahmen. Und da sagt ihm Gott, fürchte dich nicht. Wir Menschen haben immer Angst, und das kann gar nicht anders sein. Wir leben unter lauter Umständen, die stärker sind als wir, die wir nie in der Hand haben. Jeder von uns kann plötzlich erkranken, kann verunglücken, irgendein Schicksalsschlag kann uns treffen. Im Dritten Reich wollten natürlich alle sehr mutig sein. Und ich erinnere mich noch an einen Satz, der damals selbstverständlich war. gewaltiger als das Schicksal ist der Mut, der es unerschüttert trägt. Aber was hilft einem das? Die Römer hatten einen noch schöneren Satz, auf den sie sehr stolz waren. Wenn die Welt zertrümmert zusammenbricht, werden die Ruinen einen Furchtlosen erschlagen. Da stand ja dieser Römer, konnte passieren, was wollte. Angst hat er nicht. Aber die Trümmer schlugen ihm den Schädel ein. Das war nicht zu übersehen. Wenn Gott jemanden auffordert, keine Angst zu haben, tut er das auf eine ganz andere Weise. Gott sagt zu Abraham, fürchte dich nicht, ich bin dein Schild. Also Gott sagt, nicht fürchte dich nicht, weil es nicht so schlimm ist, fürchte dich nicht, oder etwa wie der englische Spötter Bernard Shaw ausgedrückt hat, mach dir keine Sorgen, vielleicht passiert es gar nicht. Das ist keine Basis. Die Basis Gottes heißt, fürchte dich nicht, ich bin dein Schild. Genau dasselbe oder derselbe Gedanke in dem Wort an Josua, das früher in so manchem Hause als Wandtext hing. Josua 1, Vers 9, sei stark und mutig, fürchte dich nicht und erschrick nicht, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir überall, wohin du gehst. Dann will ich noch ein Wort aus Jesaja 41 lesen. Und aus diesen Jesaja-Kapiteln könnte man, ich glaube, ein Dutzend solcher Worte finden, wenn man sie alle aussuchte. Jesaja 41, Vers 10. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Schaue nicht ängstlich umher, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich. Ja, ich helfe dir. Ja, ich stütze dich mit der Rechten meiner Gerechtigkeit. Das ist der einzige Grund, sich nicht zu fürchten. Einen anderen gibt es nicht. Wir sind dauernd von Umständen umgeben, die uns zu stark sind. Es gibt nur einen Grund, sich nicht zu fürchten, dass Gott mit uns ist. Und daraus können wir einen Schluss ziehen. Es gibt nur eins, was in unserem Leben zählen darf, dass unser Verhältnis zu Gott in Ordnung ist. Ich kann nicht erwarten, dass Gott mit mir ist, wenn mein Verhältnis zu ihm nicht in Ordnung ist. Das ist mein Beitrag. Und wenn das in Ordnung ist, dann darf ich wissen, fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Und dann brauche ich mich auch nicht zu fürchten. Die Erfahrung hat schon mancher gemacht. Auch ich habe es erfahren. Aber das muss immer mein erstes und wichtigstes Anliegen sein, dass das Verhältnis zu Gott in Ordnung ist. Und das setzt immer voraus, dass ich all den anderen Dingen nur einen ganz geringen Wert beimesse. Was kann es mir schon ausmachen, wie dies oder jenes läuft? Mein Verhältnis zu Gott muss in Ordnung sein, und dann kann ich ohne Angst durchs Leben gehen.